Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
So, für heute haben wir wieder einige wichtige Entwicklungen zusammengetragen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den politischen Themen an, dann schauen wir uns die wirtschaftlichen Nachrichten an und zum Schluss widmen wir uns dem Sport. Wie siehst du das?
Das passt gut. Ich kann dann besonders die rechtlichen und strukturellen Aspekte einbringen, während du dich auf die internationalen Entwicklungen konzentrierst.
Genau. Also, beginnen wir mit einer durchaus bemerkenswerten Entwicklung aus Deutschland. Das afghanische Generalkonsulat in Bonn hat wieder seine Arbeit aufgenommen, diesmal allerdings mit einem von den Taliban entsendeten Vertreter.
Das ist tatsächlich eine ziemlich komplexe Situation. Deutschland erkennt die Taliban ja offiziell nicht als legitime Regierung an, aber Berlin hatte trotzdem zwei Taliban-Diplomaten die Einreise gestattet, um die Konsulate in Bonn und Berlin zu übernehmen.
Richtig, und das hatte bereits zu erheblichen Protesten geführt. Der bisherige Generalkonsul in Bonn, Hamid Nangyalai Kabiri, hatte vor einigen Wochen aus Protest seine Arbeit niedergelegt, zusammen mit der gesamten Belegschaft.
Was besonders brisant ist, Kabiri hatte in einer Videobotschaft erklärt, die Übernahme durch die Taliban sei eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit sensibler Dokumente und Informationen afghanischer Bürger. Nach dpa-Informationen hat er mittlerweile in Deutschland Asyl beantragt.
Das zeigt auch, welche Tragweite diese Entscheidung hat. Laut ARD-Berichten übernehmen die Taliban mit dem Konsulat auch dort gespeicherte, sensible Daten. Das Generalkonsulat diente wohl als Knotenpunkt für die IT-Systeme von afghanischen Botschaften und Konsulaten in Europa, Kanada und Australien.
Genau das macht vielen Betroffenen Sorge. Sie befürchten, dass diese Daten in den Händen der Taliban ihnen oder ihren Familien in Afghanistan schaden könnten. Es ist schon bemerkenswert, wie Deutschland einerseits die Taliban nicht anerkennt, andererseits aber praktische Gespräche führt, um beispielsweise Abschiebungen von Straftätern zu erleichtern.
Das führt uns zu einem anderen großen Gerichtsverfahren, das gerade begonnen hat. Fast 11 Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der Prozess gegen den Todesfahrer begonnen.
Das wird zu einem der größten Verfahren der Nachkriegsgeschichte. Der 55-jährige Taleb al-Abdul Mohammed aus Saudi-Arabien steht vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vollendeten Mord in 6 Fällen und versuchten Mord an weiteren 338 Menschen vor.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind entsprechend massiv. Der Angeklagte wurde mit einem Hubschrauber zum Prozess gebracht und sitzt in einer besonders gesicherten Glasbox. Das Landgericht Magdeburg hat bis zum 12. März 62/20 zunächst knapp 50 Verhandlungstage angesetzt.
Was den Fall so erschreckend macht, der Mann arbeitete als Arzt in Sachsen-Anhalt, war also offenbar integriert und ist dann kurz vor Weihnachten mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast. Laut Anklage war er mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde unterwegs.
Dann haben wir noch eine Entwicklung aus Südkorea. Der ehemalige Präsident Yoon Suk-yeol, der bereits in Untersuchungshaft sitzt, ist wegen weiterer Vorwürfe angeklagt worden.
Die Sonderstaatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen nun unter anderem auch die Unterstützung eines feindlichen Staates vor. Er soll versucht haben, mithilfe einer verdeckten Drohnenoperation einen militärischen Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea zu provozieren.
Das Ziel war wohl, sein im vergangenen Dezember kurzzeitig verhängtes Kriegsrecht zu legitimieren. Am 3. Dezember hatte er völlig überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und damit das Land in eine tiefe Staatskrise gestürzt.
Seine Begründung war damals, dass die linke Opposition angeblich von kommunistischen und staatsfeindlichen Kräften unterwandert sei. Beweise dafür hatte er allerdings nicht vorgelegt. Ihm wird bereits Hochverrat vorgeworfen, was mit lebenslanger Haft geahndet werden kann.
Mittlerweile ist übrigens der linke Politiker Lee Jae-myung Präsident Südkoreas geworden, nachdem er die vorgezogene Präsidentenwahl im Juni gewonnen hatte. Aber lass uns mal zur Wirtschaft wechseln. Da gab es ein interessantes Interview mit Katharina Witt.
Ah ja, die ehemalige Eiskunstläuferin hat sich zu generationellen Unterschieden geäußert. Die am 3. Dezember 60 Jahre alt werdende Witt meint, dass ihre Generation, die Generation X, den Laden am Laufen halte.
Was meint sie damit konkret?
Sie sagt, ihre Generation, also etwa die Jahrgänge 1965 bis 1980, hätte mit Fleiß und Disziplin viel aufgebaut. Sie fragt sich, ob die jüngere Generation über die nötige Resilienz verfüge.
Hat sie das näher ausgeführt? Ja, sie erzählte dem Magazin Focus, wenn mich heute ein 28-Jähriger unschlüssig anschaut und ernsthaft meint, er müsse noch drüber nachdenken, ob sein Job das Richtige sei, dann muss ich schon sagen, wir haben einfach mal gemacht und losgelegt. Interessant ist auch ihre Einstellung zum Älterwerden. Sie meint, ältere Menschen seien ein wichtiger Teil der Gesellschaft und wenn dieser altere und sich dadurch verändere, solle man das umarmen und nicht problematisieren.
Das passt zu ihrer Lebenseinstellung. Sie sagt von sich, sie habe die Chancen, die ihr das Leben geboten habe, immer bei den Hörnern gepackt und zu 95% das Leben geführt, das sie habe führen wollen. Witt wurde ja 1984 und 1988 Olympiasiegerin, zunächst für die DDR und später für das wiedervereinigte Deutschland. Heute ist sie unter anderem Unternehmerin.
Genau, und das bringt uns auch schon zum Sport. Da steht ja bei der deutschen Nationalmannschaft der Endspurt in der WM-Qualifikation an.
Richtig, und DFB-Boss Bernd Neuendorf hat den Spielern einen sehr klaren Auftrag erteilt. Er erwartet ganz klar, dass sie die beiden letzten Spiele gewinnen und damit auch die Gruppe, sodass Deutschland idealerweise in den Lostopf 1 kommt.
Worum geht es da konkret? Also, das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht als Tabellenführer der Gruppe A in die abschließenden Partien. Am Freitag spielen sie beim abgeschlagenen Schlusslicht Luxemburg, die 0 Punkte haben, und am 17. November gegen die punktgleichen Slowaken in Leipzig.
Deutschland hat also 9 Punkte, genauso wie die Slowakei.
Genau, beide haben 9 Punkte, dahinter liegt Nordirland mit 6 Punkte. Neuendorf sagte, das ist die klare Erwartung, sie wollen unbedingt vermeiden, dass erstmals seit 2001 wieder Playoff-Spiele bestritten werden müssen.
Das macht durchaus Sinn. Mit 2 Siegen wäre die DFB-Auswahl definitiv direkt für das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.
Wobei sich Deutschland auch auf Platz 2 oder 3 der Gruppe noch für die WM qualifizieren könnte. Aber dann eben über diese Playoffs, die niemand haben möchte. Interessant ist auch der Aspekt mit der Weltrangliste. Nagelsmann predigt seit Monaten den Blick darauf, weil sie das Kriterium für die Setzliste bei der Gruppenauslosung ist.
Richtig. Wenn Deutschland beide Spiele gewinnt, können die Verfolger Kroatien und Marokko in dem Ranking nicht mehr an Deutschland auf Platz 10 vorbeiziehen. Dann wäre man im besten Lostopf zusammen mit den 3 Gastgebern USA, Mexiko und Kanada.
Das hätte den großen Vorteil, dass ein dicker WM-Brocken wie Spanien oder Argentinien in der Gruppenphase erspart bliebe. Und auch die logistisch schwierige Mexiko-Gruppe A mit Extremklima. Der 5. Dezember ist übrigens dick im Terminkalender angestrichen. Dann werden im John F. Kennedy Center für die Performing Arts in Washington die WM-Gruppen ausgelost. 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Danach kann der DFB auch eine Entscheidung für das Teamquartier treffen. Es gibt wohl mindestens 3 Varianten, um alle regionalen WM-Cluster an Ost- und Westküste und im Herzen der USA abdecken zu können.
Schon vereinbart sind unter dem Vorbehalt der direkten Qualifikation Testspiele am 30. März in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste und am 31. Mai in Mainz gegen Finnland. Danach soll es nach Amerika gehen.
Also, es läuft durchaus vielversprechend für die deutsche Mannschaft. Aber zunächst müssen diese beiden letzten Qualifikationsspiele erfolgreich gestaltet werden.
Genau, und damit haben wir die wichtigsten Entwicklungen des Tages zusammengefasst. Von der komplexen Situation um die afghanischen Konsulate über den Prozessbeginn in Magdeburg bis hin zum WM-Endspurt der deutschen Nationalmannschaft.
Das waren wirklich sehr unterschiedliche, aber durchweg bedeutsame Themen. Wir bleiben dran und berichten weiter über diese Entwicklungen.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.